Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung hier bei RAI, Argentinien in die Welt. Das ist der Auslandsdienst vom offiziellen argentinischen Rundfunk und wir senden täglich in deutscher Sprache, außer am Wochenende, soweit es geht natürlich, von 20 bis 21 Uhr Weltzeit. Mein Name ist Rayen Braun, mich können Sie unter folgender Adresse kontaktieren: raedeutsch@yankeealphahotel.oscar.charlieoscarmike.alpha-romeo. Ihre Empfangsberichte schicken Sie bitte an unseren DX-Redakteur. Die Adresse lautet qslrai@gmail.com. Diese Sendung können Sie unter anderem auf der Seite unserer Station dreimalwhiskey.com, das Wort Radio, anschließend das Wort Nacional, also National, aber mit C von Charlie statt mit T von Tango, Charlie, Oscar, Mike, Alpha, Romeo, empfangen. So, wie üblich haben wir heute Meldungen aus Argentinien und den Amerikas sowie verschiedene Beiträge und Musik. Mein Name ist Rayen Braun. Heute ist Freitag, der 8. September 2023. Der argentinische Präsident Alberto Fernández reiste gestern nach Indien, um am G20-Gipfeltreffen teilzunehmen, wo er über die Herausforderungen in den Bereichen Ernährung, Umwelt und Energie sprechen wird, denen sich unser Planet stellen muss. Dieser wird sein letzter Auftritt auf diesem Forum sein, das die größten Volkswirtschaften der Welt zusammenbringt, da seine Amtszeit am 10. Dezember dieses Jahres endet. Offiziellen Quellen zufolge wird er auch auf die Notwendigkeit einer Reform der globalen Finanzarchitektur hinweisen. Im Rahmen des Gipfels wird der Präsident mehrere bilaterale Treffen abhalten, unter anderem mit den Staats- und Regierungschefs von Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Südkorea und Bangladesch. Der 18. G20-Gipfel findet an diesem Wochenende in Neu-Delhi statt und sein Motto lautet: Eine Erde, eine Familie, eine Zukunft. Der argentinische Wirtschaftsminister Sergio Massa hat versprochen, dass er im Falle seiner Wahl zum Präsidenten Argentiniens die Einkommensteuer für Arbeitnehmende abschaffen wird. Er ist der Kandidat der Regierungskoalition und deutete an, dass diese Maßnahme noch vor den Wahlen am 22. Oktober verabschiedet werden könnte. In einem Interview mit dem Sender C5N aus Argentinien bekräftigte er: Wenn ich Präsident werde, werden die Arbeitnehmenden keine Einkommensteuer zahlen. Es ist hierbei vielleicht darauf hinzuweisen, dass für viele ArbeitnehmerInnen die Lohnerhöhungen, die sie zum Ausgleich der jährlichen Inflation von 100% erhalten, durch diese Steuer aufgezehrt werden, daher die Absicht, die Steuer abzuschaffen. Argentinien wird ein unter panamaischer Flagge fahrendes Schiff bestrafen, weil es ohne Genehmigung im Bereich der Malvineninseln tätig gewesen ist. Die argentinische Marinepräfektur leitete ein Verfahren gegen das Frachtschiff Frio Marathon ein, das auf dem Weg von Archipel zum Hafen von Mar del Plata im Süden der Provinz Buenos Aires war. Den Besitzern des Schiffes, das im August von Puerto Argentino, also Port Stanley aus, in See stach, drohen Geldstrafen in Höhe von Hunderttausenden von US-Dollar, heißt es. Die Präfektur erklärte, dass alle Schiffe, die zwischen dem argentinischen Festland und den Malvineninseln oder Falklandinseln verkehren, in Buenos Aires eine Genehmigung einholen müssen. Sie wies auch darauf hin, dass mehr als 1200 Genehmigungen für Schiffe unter 37 Flaggen erteilt wurden. Dies bedeutet eigentlich, dass man die argentinische Souveränität über die vom Vereinigten Königreich besetzten Inseln anerkennt, wurde betont. Anlässlich des Gedenkens an den 50. Jahrestag des Militärputsches in Chile und des 40. Jahrestages der Rückkehr zur Demokratie in Argentinien weihte die chilenische Botschaft in Buenos Aires am Dienstag, den 5., eine Gedenktafel mit den Namen von 101 chilenischen Gefangenen, die in Argentinien verschwanden oder hingerichtet wurden. Die Tafel wurde an einer der Außenwände der Botschaft angebracht. Die Initiative ist mit einer weiteren Aktivität der argentinischen Botschaft in Chile verbunden, die darin besteht, eine Gedenktafel mit den Namen von 14 verschwundenen und hingerichteten politischen Gefangenen aus Argentinien im Nachbarland anzubringen, was am 11. September im Rahmen des Besuchs von Präsident Alberto Fernández in Chile anlässlich des Gedenkens an das halbe Jahrhundert des Staatsstreichs gegen Salvador Allende stattfinden wird. Die von der argentinischen Architektin Susana Coloma, die Tochter eines chilenischen und einer argentinischen Verschwundenen ist, entworfene Gedenkstätte in Buenos Aires trägt die Namen der Opfer und die Daten ihrer Hinrichtung bzw. ihres Verschwindens auf einer riesigen Kupferkarte, die die Territorien der beiden Schwesterländer nachbildet. Die Vorsitzende der Vereinigung von Familienangehörigen von Hingerichteten in Chile, Alicia Lida, betonte die Bedeutung dieser Gedenkstätte und ihrer Einweihung kurz vor dem Jahrestag eines Ereignisses, das für die gesamte Region schwerwiegende Folgen hatte. Sie dankte auch Argentinien, einer Schwesterrepublik Chiles, die den vom chilenischen Staat selbst begangenen Schaden anerkennt und den Opfern Wiedergutmachung leistet.
Thank you.
Das oberste Bundesgericht Brasiliens hat alle Beweise gegen Präsident Lula da Silva im sogenannten Lava Jato-Fall für ungültig erklärt. Das Gericht stellte fest, dass die Beweise von dem ehemaligen Richter Sergio Moro unrechtmäßig erlangt wurden. Richter Antonio Díaz Toffoli sagte gestern, dass die Inhaftierung des derzeitigen Präsidenten einer der schlimmsten Justizfehler in der Geschichte des Landes gewesen sei. Lula verbrachte fast 600 Tage im Gefängnis. Ihm wurde vorgeworfen, während seiner ersten beiden Amtszeiten zwischen 2003 und 2010 Bestechungsgelder von der Firma Odebrecht erhalten zu haben. Der Vorsitzende der Arbeiterpartei, also Lula, hat die Vorwürfe stets mit dem Hinweis auf fehlende Beweise bestritten. Doch Moro hat den Fall trotzdem vorangetrieben und er hat es erreicht, dass Lula verurteilt und inhaftiert wurde. Sergio Moro war der erste Justizminister des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro. Paraguay-Mann warnte vor einem extrem gefährlichen Szenario für die Reserven, falls die Wirtschaft in Argentinien dollarisiert werden sollte. Wechselstuben in Paraguay haben die paraguayische Zentralbank über die tägliche Flucht von US-Dollar nach Argentinien informiert, was die nationalen Reserven gefährde, so berichteten paraguayische Medien am Mittwoch, dem 6. Der argentinische Peso ist heutzutage eine unerwünschte Währung an den Grenzregionen bei Wechselstuben, die legal arbeiten. Und nach Angaben, die nur wenige Stunden nach dem Sieg von Javier Milei bei den Vorwahlen veröffentlicht wurden, erreichte die Abwertung des argentinischen Peso 40%, wobei der Wechselkurs bei 1 Guaraní lag. Argentinien hat keine US-Dollar-Reserven, um Vorräte zu kaufen oder Medikamente zu produzieren und erwägt eine Dollarisierung seiner Währung, was sehr gefährlich ist, sagte Emil Mendoza, Präsident der Vereinigung der Wechselstuben Paraguays. Er erinnerte daran, dass die US-amerikanische Bank Morgan für dieses Jahr eine Inflation in Höhe von 170% für Argentinien vorhersagt. Diese Daten sorgen für Spannung auf den lokalen Devisenmarkt und beunruhigen den gesamten paraguayischen Finanzmarkt, sagte er ferner. Wenn wir unsere Dollarreserven nicht schützen, werden wir eine unkontrollierte Inflation des Dollars erleben, sagte Mendoza und wies darauf hin, dass allein auf dem informellen Markt an der Grenze etwa 50 Millionen US-Dollar gehandelt werden. Wenn von informellen Parallelmarkt in Paraguay die Rede ist, wird auf die Existenz von über 900 Geldwechslern verwiesen, die nicht von der Zentralbank des Landes reguliert oder kontrolliert werden und die mit dem Verkauf von US-Dollar an ArgentinierInnen in Verbindung stehen. Tourist oder eine Touristin aus Argentinien, die nach Paraguay kommt, kann bis zu 17.000 US-Dollar in Wechselstuben oder Banken umtauschen. Der Umtausch eines höheren Betrags erfordert die Vorlage einiger Unterlagen, die die Herkunft der Gelder belegen. Im Allgemeinen kommen die ArgentinierInnen nicht hierher, um 200 oder 300.000 US-Dollar zu tauschen, wurde gesagt. Denn um diese Art von Transaktionen durchzuführen, verlangt ja der Finanzmarkt andere Arten von Dokumenten, um die Herkunft der Gelder zu kennen. Und wegen der hohen Steuern und Kosten, die damit verbunden sind, wird das normalerweise nicht so gemacht. Unser Markt lehnt diese Operationen ab, aber auf dem Parallelmarkt werden sie schon akzeptiert, erklärte Mendoza. Diese Warnungen der nationalen Wechselstuben sind nur ein Versuch, das Phänomen zu vermeiden, das in Bolivien auftrat, das allein im Mai dieses Jahres 50% seiner Goldreserven verkaufte, um die Dollarknappheit zu lindern, die durch dasselbe Parallelwechselsystem und eine fragwürdige Steuerpolitik verursacht wurde, die schließlich das sogenannte bolivianische Wunder zunichte machte. Und dann habe ich hier eine Meldung aus der Seite Latina Press. Rekordzahl minderjähriger Migranten in Lateinamerika. Lateinamerika und die Karibik erleben eine der größten und komplexesten Krisen der Kindermigration auf der Welt, mit einer Rekordzahl von Kindern, die die wichtigsten Transitpunkte der Region durchqueren, warnte UNICEF am Donnerstag, den 7. Einem Bericht des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen zufolge sind 25% der Migranten in der Region Kinder, im Vergleich zu 15% weltweit, wobei Armut, Gewalt und Umweltzerstörung als Ursachen für den Massenexodus genannt werden. Laut dem Bericht The Changing Face of Child Migrants in Latin America and the Caribbean machen Kinder unter 11 Jahren 91% der Kinder und Jugendlichen aus, die oft ohne Begleitung die drei Hotspots der Migrationsströme durchqueren. Den gefährlichen und unwirtlichen Darien-Dschungel zwischen Kolumbien und Panama, das nördliche Mittelamerika und Mexiko. Obwohl die meisten mit ihren Familien migrieren, beobachten wir an einigen Transitpunkten in der Region auch eine Zunahme von Kindern und Jugendlichen, die allein reisen, erklärt Laurent Duvillier, UNICEF-Regionalleiter für Kommunikation in Lateinamerika und der Karibik. Sie durchqueren 2, 3 oder mehr Länder auf der Suche nach besseren Lebensmöglichkeiten, Schutz oder um mit ihren Familien zusammenzukommen, erklärt er gegenüber AFP per E-Mail. Er betont, dass es eine Kombination von Faktoren ist, die diese Kinder dazu veranlasst, ihre Heimat zu verlassen und sich auf die Reise zu begeben, wie Armut oder die sozioökonomischen Folgen der Covid-19-Pandemie, die Bedrohung durch Bandengewalt, der Ansturm von Naturkatastrophen, der durch den Klimawandel noch verschärft wird, um wieder mit ihren Familien vereint zu werden. Unbegleitete Minderjährige sind dem Bericht zufolge stärker gefährdet, Opfer von Menschenhändlern, Kriminellen, organisierten Banden und anderen zu werden, die sie ausbeuten wollen und sie verletzen, wenn sie allein oder in kleinen Gruppen unterwegs sind. In den ersten 6 Monaten dieses Jahres durchquerten mehr als 40.000 Minderjährige und Jugendliche den Dschungel von Darien. Die Zoll- und Grenzschutzbehörde der USA registrierte in den ersten 6 Monaten dieses Jahres 83.000. Im Jahr 2021 waren es 149.000 und im darauffolgenden Jahr 155.000 Minderjährige. Mehr als 70 Nationalitäten haben den Darien durchquert, viele davon aus Afrika und Asien. Nach einem Rückgang im Jahr 2022 aufgrund der Pandemie nehmen die Migrationsströme in diesem Jahr wieder zu. In den meisten Fällen mit dem Ziel, Mexiko, die Vereinigten Staaten und Kanada zu erreichen, heißt es in diesem Bericht. Zwischen 2020 und 2021 überschritt die Zahl der Flüchtlinge aus Venezuela, die den Darien überquerten, 150.000, 50 Mal mehr als zuvor, meist mit dem Ziel, in die USA zu gelangen. Haitianer waren in den letzten 10 Jahren eine weitere wichtige Quelle der Migration. Im Jahr 2020 gab es mehr als 870.000 Migranten und Flüchtlinge in anderen Ländern der Region. Zu ihnen gesellen sich Menschen aus Salvador, Honduras, Guatemala und aus Mexiko. Dem Bericht zufolge wird geschätzt, dass zwischen 2014 und 2022 mehr als 2 Millionen Menschen aus El Salvador, Guatemala und Honduras auswanderten, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Region. Von den 541.000 Staatsangehörigen dieser Länder, die im Jahr 2022 an der Südgrenze der USA ankommen, sind 140.000 minderjährig und davon 114.585 unbegleitet, wie aus offiziellen Angaben hervorgeht. Von den 808.000 mexikanischen Migrantinnen und Flüchtlingen, die im Jahr 2022 versuchten, in die USA zu gelangen, waren fast 40.000 begleitete Minderjährige und weitere 28.000 Unbegleitete. Soweit diese Meldung aus der Seite von Latina Press.
Rai, Argentine vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けて Argentine.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentinian in die Welt.
Rai, Argentina.
Argentina al mundo.
DX-Neuigkeiten, eine Sendung über Rundfunk, digitale Medien und DX.
Ja, liebe Freunde, so wie an jedem Freitag kommen wir zu den dxneuigkeiten.com.ar, die so wie üblich unser DX-Redakteur, der Arnaldo Slein, verfasst. erster Stelle haben wir Empfangsempfehlungen aus der Webseite des Spanischen Verbands von Radiohörern, AER. Und da gibt es eine ganze Menge interessante Infos. Also fangen wir gleich an. Davor möchte ich Sie aber darauf hinweisen, dass alle Frequenzen Kilohertz angegeben sind und die Uhrzeiten UTC-Zeiten sind. Also, dass alle Zeiten, die hier erwähnt werden, in der UTC-Zeit stehen, in der koordinierten Weltzeit. Der US-amerikanische DXer Glenn Hauser empfing Radio El Cairo aus Ägypten auf 9440 kHz gegen 21.34 Uhr mit verzerrtem Ton bei der Übertragung. Der spanische DXer Manuel Mendes hat zwei Stationen aus Äthiopien empfangen. Die erste auf 6030 kHz ist Radio Oromia oder Oromia von Addis Ababa. Die Station empfing er auf der Landessprache gegen 18.06 Uhr. Die Station konnte auch so gegen 3.30 Uhr empfangen werden. Die zweite Station, die er aus Äthiopien empfangen hat, und zwar auf 7110 kHz im 41-Meter-Band, ist Radio Äthiopien, die auch von der Landeshauptstadt aus sendet. Und zwar hat er diese Station zwischen 4.26 Uhr und 4.37 Uhr empfangen auf einheimischen Sprachen. Wir bleiben in Afrika und dann können wir berichten, dass Radio Mali von der Landeshauptstadt Bamako aus auf 5995 kHz ab 5.56 Uhr empfangen wurde. Da lief eine französischsprachige Sendung namens La Matinale de la Radio Nationale. Da gab es Nachrichten, Kommentare und Musik. Es ist ferner darauf hinzuweisen, dass Radio Mali samstags zwischen 18.51 Uhr und 19.03 Uhr eine englischsprachige Sendung ausstrahlt, die English Magazine heißt. Wir verlassen Afrika und gehen dann nach Asien, in die Mongolei. Denn auf 12.085 kHz kann die Station Voice of Mongolia von Ulaanbaatar ab 9.02 Uhr Weltzeit, versteht sich, empfangen werden. Von Tadschikistan aus kann Voice of Tajik auf 7245 empfangen werden. Da werden regionale Sendungen ausgestrahlt und die wurden von Dushanbe ab 17.18 Uhr Weltzeit auf Persisch ausgestrahlt. BSKSA sendet auf der Bengalisch-Sprache auf 15.120 kHz via Riad im Königreich Saudi-Arabiens täglich von 9 bis 11 Uhr 55 auf 15.120 kHz mit 500 kW Sendeleistung. Und zum Schluss haben wir etwas über den Empfang aus Sudan. Radio Omdurman Sudan kann auf 7200 kHz via Alpha Dihab empfangen werden. Da sendet die Station mit 100 kW Sendeleistung ab 4 Uhr Weltzeit oder sogar früher in arabischer Sprache und ist hier im Süden Südamerikas sehr gut zu empfangen. Und dann haben wir weitere Meldungen aus der Welt des Rundfunks. Die erste hatte mit Argentinien zu tun und es geht um die Station Radio Cadena 1. Diese ist wieder auf 1240 kHz zu empfangen. Hierbei handelt es sich aber um Probesendungen, bei denen hauptsächlich Musik zu hören ist. Die Station sendet von der argentinischen Bundeshauptstadt aus. Musik. Ecuador. Vor kurzem erschien das Buch Historia de la Radiodifusión en Loja, Ecuador y el Mundo, wortwörtlich ins Deutsche übersetzt, hieße das Buch Geschichte des Rundfunks in Loja, Ecuador und der Welt. Das ist ein Buch von dem Journalisten Victor Ojeda Fecho. Es hat über 400 Seiten und eine ganze Reihe von Schwarz-Weiß- und Farbfotos. Der Journalist begann 2006 mit dem Schreiben der ersten Seiten und nun, nach einigen Jahren, wird das Buch veröffentlicht. Das Hauptziel ist, dass die neuen Generationen etwas über die aufregende Welt des Radios, die Wechselfälle der damaligen Zeit und die Fortschritte der heutigen Technologie erfahren. Victor Ojeda, ein Kommunikationsprofi, kann auf eine lange journalistische Laufbahn zurückblicken und seine Leidenschaft ist schon stets das Radio gewesen. Er gab an, dass er in seinem Text die Anfänge des Radios Revue passieren lässt und an Persönlichkeiten wie Virginia Rodriguez Witt, Gründerin des ersten Senders Coro Santa Cecilia, erinnert. Auf den Seiten von Historia de la Radiodifusión en Loja y el Mundo erzählt er auch von der Entwicklung des Rundfunks, der virtuellen Kommunikation und den neuen Generationen, die an dieser aufregenden Welt beteiligt sind. Mexiko. Am 28. September wird der indigene Radiosender XEANT La Voz de la Huasteca 33 Jahre alt und laut seinem Generaldirektor Martin González Hernández gab es zumindest in den vergangenen 5 Jahren keine Feier. XEANT ist Teil des INPI-Netzes indigener kultureller Radiosender in der Mexikanischen Republik, von denen 20 im Amplitudenmodulationsband und 7 im Frequenzmodulationsband senden und von denen 4 von Kindern der ethnischen Gruppe der Maya betrieben werden. USA. Die Webseite von Radio Vatikan berichtet, dass der Radiosender Santissimo Sacramento in Kalifornien die besondere Aufgabe hat, Migranten zu evangelisieren und zu begleiten und dass er ein gemeinsames Haus für Migranten ist, wo alle mitmachen. So Schwester Yolanda Barajas von der Bruderschaft Verbum Dei, die Mitglied dieses Diözesan-Radiosenders ist. Bei ihrem kürzlichen Besuch bei Radio Vatikan, Vatikan News, erzählte die Ordensfrau von ihren Erfahrungen in der Kommunikations- und Migrationspastorale in den USA. Das Ziel des Radios ist es, unsere Leute zu begleiten und zu bilden, da es für viele von ihnen neben der Sprache der einzige Ort ist, an dem sie sich bilden können. Daher ist das Radio wie die langen Arme der Kirche, die Häuser, Kinder, Großeltern und Arbeiter erreichen. Frau Yolanda Barajas erklärt, dass die missionarische Arbeit von Radio Sacramento darauf abzielt, den Migranten ein Gefühl der Würde zu geben und ihnen durch seine Programme ein Gefühl der Heimat zu vermitteln. Was das Radio durch die Schallwellen tut, ist, ihnen Identität zu geben, ihre Identität zu retten und es gibt ihnen Freiheit, Anerkennung und Würde, sagte sie in der Sendung Estudio 9 bei Radio del Papa. Radio Santissimo Sacramento sendet auf den Frequenzen 1240 kHz und 1340 kHz AM und 95,7 MHz FM. Es handelt sich um ein Diözesan-, Gemeinde- und Missionsradio als zuverlässiges und wirksames Instrument der Diözese Sacramento für das Heil der Seele. So, und das war's in puncto DX-Neuigkeiten für diese Woche, liebe Freunde. So wie üblich, das wissen Sie schon, wurde dieser Beitrag von Herrn Arnaldo Slein für uns verfasst. Thank you.
Ja, liebe Freunde, so kommen wir zu dem Beitrag Argentinien zum Entdecken. Und heute besuchen wir die kleine Stadt Iruya, eine Stadt, ein Städtchen in den Wolken.
El pueblito de Iruya cantando vengo, cantando voy. De aquel pueblito de Iruya cantando vengo, cantando voy. Descansando van las nubes por el cielito ahí sin descanso. Descansando van las nubes por el cielito ahí sin descanso. Llevo algunas coplitas en busca de chicha y vino blanco. Llevo algunas coplitas en busca de chicha y vino blanco. Llegaré hasta la quebrada, no cuesta nada andar copleando. Llegaré hasta la quebrada, no cuesta nada andar copleando.
Bereits vor der spanischen Eroberung in Südamerika wurde ein Teil des Gebiets der heutigen Provinz Salta im Nordwesten Argentiniens durch eine Nebenstraße des Inka-Pfades mit der Schlucht oder Quebrada de Humahuaca und dem Gebiet der Yungas, dem Teil des Regenwaldes, der den Wendekreis des Steinbocks durchquert, verbunden. An dieser Nebenstraße der Inkas wurden zahlreiche Kleinstädte gegründet, die als eine Art Posthalterei oder Raststätte auf dem Weg von der Reichshauptstadt Cusco, Peru, dienten. Gleichzeitig verbanden sie die Städte auf der Hochebene mit denen in den Yungas, also in den Talgebieten. Die Spanier nutzten diese Dörfer und Straßen dann weiterhin, um sich selbst zu versorgen und um ihre Wirtschaft auf der Grundlage der Landwirtschaft mit einheimischen Arbeitskräften aufrechtzuerhalten. Die steilen Straßen, die Schwierigkeiten bei der Zufahrt, auch heutzutage, führten dazu, dass die kleinen Dörfer seit über 300 Jahren ihre Lebensweise nahezu unverändert beibehalten haben. Bei ihren Feierlichkeiten zum Beispiel pflegen Hirten und Bauer weiterhin Traditionen aus der Zeit des Inka-Reiches. Städte mit Kopfsteinpflaster und steilen Gassen, in denen Frauen bis vor 50 Jahren noch den Brauch der extremen Trauer um einen Sohn oder Ehemann beibehielten. Und im täglichen Leben trugen sie einen Filzhut, der eine breitere Krempe hatte als der typische Frauenhut in Bolivien oder Peru.
Te quiero como si fueras consuelo de todo mal, estrellita de mi cielo, donosa rosita de mi rosal, estrellita de mi cielo, donosa rosita de mi rosal. He subido 20 cuestas, tan solo por verte a ti.
In der Provinz Salta sind diese Städte ebenso berühmt wie auch unbekannt. Viele hörten mal von ihnen, aber nur wenige waren als Reisende oder Touristen dort. Um nach Iruya zu gelangen, das 2780 Meter über den Meeresspiegel und am Rande des Jungas Biosphärenreservats liegt, muss man an einem schwindelerregenden Hang auf der Straße fahren, die sich bergaufwärts schlängelt und die einzige Zufahrtsstraße ist. Man muss kleine Schluchten und Täler durchqueren, bis plötzlich, als würde es vom Berg aus hängen, das Dorf auftaucht. Umgeben von den Flüssen Milmawassi und Kolansuli ragen die über 300 Jahre alten Lehm- und Steinbauten heraus. Enge, steile Gassen und beeindruckende Panoramablicke. Nur 2000 Menschen leben dort, aber in den benachbarten Dörfern nennt man es die Stadt. Iruya wurde 1995 zum Nationalen Historischen Denkmal erklärt. Das Dorf wurde 1753 von den Spaniern offiziell gegründet. 8 Kilometer von der Stadt entfernt befinden sich die Ruinen vom Pucará Titiconte. Ein Pucará, das waren die Festungen der Inkas, wo die Krieger, die die Straßen des Reiches kontrollierten, untergebracht wurden.
Que pasa y no vuelve, como el camino que lejos se pierde, así mi vida se ha de perder. Ay, mi Salta querida, ya nunca más te voy a volver a ver. Ay, mi Salta querida, ya nunca más te voy a volver.
Die Stadt Iruya gilt als Bezirkshauptstadt für viele weiteren alten Dörfer, die entlang der Straße parallel zum Inka-Pfad entstanden sind. Das ist der Fall von San Isidro oder San Isidro de Iruya mit 350 Einwohnern, die in 6 Stadtteilen verteilt ist: Pueblo Viejo, das wichtigste Dorf dort, Pumayoc, La Laguna, Trihuasi, La Palmera und La Cueva. Um hierher zu gelangen, muss man auf einem Weg gehen, der den Fluss Kolansuli begleitet. Und die Landschaften sind von unglaublicher Schönheit. Weitere kleine Städte sind San Juan, Cayacoc, Isla de Cañas, die auch heute noch mit dem Maultier leichter zu erreichen sind als mit dem Auto. In dieser Region wird die Textiltradition beibehalten und es gibt einige Dörfer, deren Land als geschütztes Gebiet anerkannt wurde und Gemeinden, die behaupten, Coyas mit Quechua-Aymara-Wurzeln zu sein. Im Rahmen der Traditionspflege wird der Tauschhandel heute besonders während der kleinen Feste beibehalten, die in jedem Dorf organisiert werden, wenn die christlichen Feierlichkeiten zu Ehren der Heiligen stattfinden, die die Spanier bei der offiziellen Gründung zu dieser Dörfer zu deren Schutzheiligen erklärten.
Adiós pueblito de Iruya, rincón de los manantiales, jazmín hermoso florido. Para el año he de volver, si no me llevan los males, jazmín hermoso florido. Pajarito sin tu nido, solo te queda el bólido. Pajarito sin tu nido,
solo te queda el bólido.
Das wichtigste Volksfest in der Iruya-Region und ihrer Umgebung ist die Fiesta de la Virgen del Rosario, das Fest der Jungfrau vom Rosenkranz, das im Oktober gefeiert wird. An diesem Fest kann man den alten Synkretismus zwischen dem Glauben der Ureinwohner und der christlichen Tradition am deutlichsten erkennen. Mit seinem Kurzfilm Iruya aus dem Jahr 1968 machte der argentinische Dokumentarfilmer Jorge Preloran dieses Städtchen dem Rest des Landes bekannt. Der Film ist übrigens auf YouTube zu sehen. Jedes Jahr kommen die Gläubigen aus allen Bergen, um die Jungfrau Maria zu begrüßen, herab. Viele von denjenigen, die in andere Gegenden Argentiniens zu Tabak- oder Zuckerrohrernten gegangen sind, kehren auch in die Gegend zurück, um der Jungfrau zu danken oder um ihr ihre Kinder vorzustellen, also um die Kinder dort taufen zu lassen. Prelorans Kurzfilm konzentriert sich vor allem auf das Fest, das die Truppen des Schwarzen und der alten Schurken, die das Bösen darstellen, um die junge Frau herum machen. Aber es geht hier nicht um Sünde, wie gesagt, im Sinne der christlichen Tradition, sondern es geht eher um Streiche, Feiern und freien Willen. Die Figur des Torito und die Pferde sind die Darstellung des Guten. Nach dem Tanzen durch die steilen Straßen, nach dem Spielen mit Glocken, verabschieden sich die Pilger, die Gelübde abgelegt haben und die Maske der einen oder der anderen Seite tragen, von der Jungfrau des Rosenkranzes bis zum nächsten Jahr, in dem sie die Stadt durchqueren wird. Und sie danken ihr, indem sie tanzen, beten und ihr Chicha, Maiswein, Zigaretten und Locro, also einem Gericht aus Mais, Kartoffeln und Fleisch, anbieten, wie als wäre sie die Pachamama, die Mutter Erde selbst.
Ay, 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 ay. Cuando un grito doliente nace desde el vientre de alguna caja y la copla se vuelve ausencia, como me acuerdo de Salta. Ay, ay, ay. Si la tarde es color lapacho y en el aire hay olor a zambas y la copla es una paloma, como me acuerdo de Salta.
A la vuelta.
Y si lejos estoy, yo siento que estás metida en mi alma, y es un grito mi corazón cuando te canto esta zamba.
¡Bueno!
Y es un grito mi corazón cuando me acuerdo de Salta.
Das war hier bei RAI Argentinien in die Welt, der Beitrag Argentinien zum Entdecken. Heute besuchten wir Iruya, das Städtchen in den Wolken. Dieser ist ein Beitrag von Silvana Avellaneda gewesen. In der Technik bei der Aufnahme dieses Beitrags unterstützte mich der Guillermo Vega. Mein Name ist Rahim Braun.
Si el vino anda amanecido por las trenzas de una vagona y la copla se queda sola. Como me acuerdo de Salta, ay, 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 ay.
¡A la vuelta!
Y si lejos estoy, yo siento que estás metida en mi alma. Y es un grito mi corazón cuando te canto esta samba.
¡Se acaba, chango!
Y es un grito mi corazón cuando me acuerdo de sal.
So, das war's für heute, liebe Freunde. Ich hoffe, die Sendung hat Ihnen zugesagt und dass wir uns bald wieder auf den Wellen oder wo auch immer wieder treffen. Mein Name ist Rai Braun und ich wünsche Ihnen bis zum nächsten Treff das Allerbeste. Tschüss!